Haus 1. Wir machen Podcasts. Herzlich willkommen zu Feminismus für alle, dem Lila Podcast. Ich bin Katrin.
Und ich bin Laura.
Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Einen Tag vor dem intersektionalen Kampftag, aber vielleicht auch am intersektionalen Kampftag, je nachdem, wann ihr uns hört. Vielleicht ist er auch schon vorbei. Mal sehen, aber da bei uns ja sowieso irgendwie 365 Tage im Jahr. Sind es eigentlich dieses Jahr 366 Tage? Wenn jetzt
sind es. Wir nehmen ja heute am 29. Februar auf. Ja.
Jedenfalls sind wir ja immer feministisch unterwegs und versuchen auch, so gut es geht, intersektional unterwegs zu sein bei allem, was wir tun. Versuchen heißt, wir haben diesen Anspruch. Ob uns das immer zu 100% gelingt, ist nochmal eine andere Frage. Und wir haben heute ein Thema mitgebracht, das wir finden, wunderbar intersektional ist. Also man kann es wunderbar von allen möglichen Seiten betrachten. Da ist Sexismus spielt eine Rolle, da spielt Rassismus eine Rolle, da spielt sogar Speziesismus, Adultismus, alles Mögliche mit rein, Lookismus. Also ein Thema, wo wir dachten, das passt perfekt. Und deswegen sprechen wir heute über
das Thema Haare. Ein Thema, das schon sehr lange auf unserer Liste steht, eben weil man daran so vieles besprechen kann. Und ich finde, es ist auch wunderbar alltagstauglich. Also das ist irgendwie ein Thema, da kann jeder sofort relaten oder hat da irgendwie eine Meinung zu oder eine Erfahrung dazu. Und deswegen ist es auch, finde ich, gleichzeitig für EinsteigerInnen total gut geeignet, wie eben auch für absolute Feminismus-Nerds, die sich vielleicht freuen, wenn der ein oder andere Begriff oder die ein oder andere Theorie wieder auftaucht, dann jetzt gleich im Laufe dieser Sendung. Und für mich ist das ja auch irgendwie so wie so eine kleine patriarchale Geißel, immer so unter der Dusche, wenn ich mir denke, also mich macht das wirklich furchtbar aggressiv, dieses Thema, manchmal, nicht immer, dass ich mir denke, warum muss ich das jetzt machen? Ah, und Männer müssen das nicht. Und das ist, denke ich immer so, wenn ich meine Beine angucke zum Beispiel, es sind wunderbar funktionierende Beine, die genauso sind, wie sie sein sollen. Aber ich muss dann da jetzt irgendwie Hand anlegen, im Sommer zumindest, denke ich mir das ja immer noch manchmal.
Gibt es bei dir einen Unterschied zwischen Winterbein und Sommerbein? Weil
voll.
Bei mir ist ja auf jeden Fall sehr hairy Winter angesagt immer noch.
Voll. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich arbeite auch dran, dass es mir auch im Sommer egaler wird. Mal gucken, ob ich nach der Sendung, wenn wir am Ende der Sendung angekommen sind, vielleicht auch noch ein bisschen motivierter bin und es mir noch ein bisschen mehr egal ist. Warum das alles auch nicht so einfach ist, auch darüber werden wir heute sprechen. Und zwar habe ich nämlich auch ein Gespräch mitgebracht mit der Journalistin Franziska Cetare-Cohestani, die nämlich ein Buch geschrieben hat über genau dieses Thema. Man könnte eigentlich sagen, ein Standardwerk über das Thema Körperbehaarung. Und sie wirft nämlich in diesem Buch genauso einen intersektional-feministischen Blick auf das Thema. Und dieses Buch heißt Hairy Queen, habe ich das jetzt doof ausgesprochen? Hairy Queen, warum Körperbehaarung politisch ist.
Also nicht Harry, der Enkel von der Queen, sondern Hairy Queen.
Harry, wie haarig, ganz genau.
Und weil wir wissen, dass die Frage immer mal wieder kommt, wenn Feministinnen sich mit einem Detail befassen, stellen wir die Frage gleich vorweg, da müsst ihr sie nicht stellen, gibt es denn keine wichtigeren Themen?
Und ja, na klar, die gibt es. Es gibt wichtigere Themen und das weiß auch Franziska. Und genau das wollte ich von ihr eigentlich auch so mit als erstes wissen, als ich mich mit ihr zum Gespräch virtuell getroffen habe. Warum ist es, auch wenn es andere Themen gibt, die wichtig sind, dennoch eben auch wichtig, auch und gerade am feministischen Kampftag oder zum feministischen Kampftag über Haare zu sprechen.
Also grundsätzlich würde ich jetzt nicht darauf beharren, dass es das allerwichtigste politische Thema ist, über das wir gerade sprechen können sollen. Also auch mich treiben viele andere politische Themen um. Also irgendwie das Erstarken des Rechtsextremismus, die Klimakrise, Armut, soziale Ungleichheit und so weiter. Ich glaube aber, dass man über die Auseinandersetzung mit Körperbehaarung sehr schnell in sehr viele grundsätzliche politische Themen reingerät, weil gerade das Thema sowohl mit Geschlechtervorstellungen verbunden ist, als auch mit Rassismus, mit dem Kapitalismus. Und das sind, würde ich jetzt mal behaupten, schon auch wichtige politische Themen, über die wir sprechen können, gerade in Verbindung mit dem Feminismus. Und ja, Körperbehaarung ist sozusagen so eine Art, es ist ein vermeintlich oberflächliches Thema, über das man sehr viele gar nicht mal so oberflächliche Themen verhandeln kann. Ich bin eine Hairy Queen, wie ich das ja nenne. Und ich habe mich so genannt, weil ich festgestellt habe, immer stark behaarte Frau zu schreiben, ist irgendwie ungelenk, und vielleicht kann man durch die sprachliche Adelung quasi die Bedeutung dieser Situation, nämlich stark behaart zu sein als Frau, ein bisschen umdeuten. Also für mich war es einfach das größte Schamthema meines Lebens, würde ich sagen. Ich habe mich auch dafür geschämt, dass es so ein großes Schamthema ist auf der Metaebene, weil es ja so vermeintlich oberflächlich ist. Und ich war immer so im Widerstreit mit mir selbst, weil ich gedacht habe, einerseits ist es so wichtig für mich, diese Enthaarung. Und ich habe das Gefühl, das nimmt so viel Raum in meinem Leben ein, mich damit auseinanderzusetzen und mich zu enthaaren und alles Mögliche auszuprobieren und das alles zu planen, wie ich das gut hinkriege, dass wirklich ja niemand meine Körperbehaarung sehen kann. Auch ich selbst nicht. Ich konnte selber den Anblick nicht ertragen zeitweise. Und dann aber auch zu merken, irgendwie im feministischen Diskurs gibt's da schon mehr Menschen, die sich trauen, auch ihre Behaarung wachsen zu lassen. Und irgendwie hat auch das Druck auf mich ausgeübt. Nicht auf die gleiche Weise, wie es diese Glattheit getan hat. Aber ich habe dann auch gemerkt, wenn ich eine gute Feministin sein will, muss ich jetzt vielleicht die Haare wachsen lassen. Und das ist mir schwer gefallen. Ich habe es auch mal gemacht. Also ich habe es versucht. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, es muss doch eine andere Auseinandersetzung damit geben, die sich ein bisschen weniger runterkochen lässt auf, du musst entweder deinen Körper so gestalten oder so, also, sondern die so ein bisschen, ja, intersektionaler denkt und einfach, ja, zu verstehen versucht, warum ist das so ein großes Thema, und es kann ja nicht nur mich alleine so umtreiben, und ich kann ja nicht die Einzige sein, die sowohl damit hadert, sich dauernd zu enttarnen, als auch damit es einfach nicht hinzukriegen, alles wachsen zu lassen. Und daraus ist dieses Buch entstanden.
Also definitiv, the struggle is real, und Franziska ist da ganz bestimmt nicht die Einzige. Mhm. Wie ist denn das bei dir, Katrin? Hast du auch irgendwie eine haarige Geschichte auf Lager?
Eine ist gut. Ich fange mal an mit meiner ersten haarigen Geschichte. Die begann nämlich in der Grundschule schon. Und das ist, glaube ich, was ich sag mal, weiße Personen seltener erleben. Also wir kommen ja nachher noch dazu, dass nicht weiße Personen wahrscheinlich sehr viel früher noch mit so Haarstruggles konfrontiert sind, aber bei mir war es tatsächlich so, ich hatte eine Monobraue. Also meine Augenbrauen sind in der Mitte so über der Nase zusammengewachsen gewesen. Was heutzutage, glaube ich, wieder total in ist. Und ich kannte aber in der Grundschule zum Beispiel so Frida Kahlo oder sowas noch nicht, konnte ich mir nicht als Vorbild nehmen. Und hatte aber eine sehr gemeine Klassenkameradin, die sich darüber lustig gemacht hat, dass über meinen Augen die Augenbrauen zusammenwachsen wie so eine Brille. So eine dicke, fette Brille, so. Und das war, ja, gemein auf der einen Seite und auch verletzend. Und gerade wenn man halt noch total jung ist, also wie gesagt, Grundschule, ich glaube, es war dritte, vierte Klasse so in dem Dreh, dann ist man halt empfindlich. Und es waren auch die 90er, in den 90ern haben alle Frauen, die ich kenne, wie bescheuert ihre Augenbrauen gezupft. Also habe ich damit auch angefangen. Und das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ich passe mich einfach nur aufgrund einer Bemerkung, eines Drucks von außen an. Also das heißt bemerkt, ich habe mich einfach angepasst. Ich habe dann natürlich überhaupt nicht reflektiert, was ich da tue. Wie ist es denn bei dir?
Ja, ich merke gerade, wie ich auch so beim Zuhören jetzt gerade so ein bisschen abgerutscht bin, gedanklich in meine eigene Schulzeit und Jugendzeit, und auch gerade nochmal gedacht habe, ja, das ist eigentlich echt, wo du das sagst mit dem Anpassen, ne? Und genau darüber schreibt Franziska ja auch in ihrem Buch. Ne? Mhm. Es fällt mir gerade so ein, dass sie zum Beispiel diesen wundervollen Satz geschrieben hat, sogar mein Körper betreibt People-Pleasing.
Ja, genau.
Und also ich bin da heute immer noch irgendwie fassungslos, wenn ich über diese Zeit nachdenke, wie viel halt einfach wirklich schon auf Kinder und ganz, ganz junge Menschen halt einwirkt, ne? Und genau wie früh man diesen Drang empfindet, einen Körper, der perfectly fine ist, dann halt schon so zu bearbeiten und da so viel Sorge und Zeit und alles Mögliche reinzustecken, um ihn halt irgendwie so zu bearbeiten, dass er draußen existieren darf, ohne irgendwelchen Sprüchen oder Kommentaren ausgesetzt zu sein. Und ich habe auch eher eine stärkere Körperbehaarung. Also ich war zwar früher auch immer sehr hellblond, mittlerweile bin ich eher sehr dunkelblond, Straßenköterblond würde man sagen, da wo ich herkomme. Aber so die Körperbehaarung war auch bei mir immer schon recht dunkel und recht stark ausgeprägt und eben auch seit jungen Jahren an schon mit einem großen Gefühl von Scham tatsächlich verbunden, ne? Also was die Beine angeht und aber eben auch die Arme angeht. Und ja, ich kann mich da auch an den einen oder anderen Spruch auch in der Schulzeit erinnern, ja.
Ja, und vor allem, ich finde es so schade, dass das Schöne an dem Harry Queen Buch ist ja das Selbstbewusstsein, das Franzi da finden konnte im Laufe der Zeit. Natürlich ist sie nicht damit geboren worden und das ist ja auch Teil des Problems, dass man eben da auch ein Stück der eigenen Identität letztendlich abgesprochen bekommt oder auch abgibt. Also heute denke ich, dummerweise habe ich mir in den 90ern alle Wurzeln rausgerissen und da wächst halt nichts mehr. Ich glaube, ich hätte ein ganz anderes Gesicht und eine ganz andere Persönlichkeit, wenn ich nicht schon sehr früh angefangen hätte, daran, ja, zu manipulieren eigentlich letztendlich. Und das macht mich, es ist kein Drama, aber ein ganz bisschen traurig ist das schon. Und ich glaube, das ist nur ein Bruchteil dessen, wie traurig oder wie stark Frau, insbesondere Frauen, Männer sind ja nochmal anders von dem Haarthema betroffen, ja, an sich Körperarbeit lassen. Ja, Pipi-Pleasing trifft es eigentlich total.
Ja, und du sprichst es an. Es ist natürlich ganz offensichtlich eine Gender-Thematik. Mhm. Also damit nähern wir uns sozusagen mal so der ersten Ebene unserer kleinen intersektionalen Analyse, die wir ja eben gemeinsam mit Franziska hier heute machen wollen, weil wir sind halt Frauen und wir fühlen uns genötigt, die Beine glatt zu rasieren, bloß keine Achselhaare im Sommer zu präsentieren. Und das hat zu tun mit dem Glaubenssatz oder Mythos, dass das nun mal so ist, dass Männer eben haarig sind, echte Männer sind haarig und echte Frauen sind glatt. Und mit diesem Satz oder mit diesem Vorurteil habe ich mich an Franziska gewandt und sie gefragt, was ist denn da jetzt dran an diesem Satz?
Der Satz impliziert ja einerseits mal eine natürliche Geschlechterordnung, die nicht der Realität entspricht. Also es gibt nicht nur Männer und Frauen, zunächst wäre das zu sagen. Auch wenn wir Mann und Frau sein, an Geschlechtsorganen festmachen und so weiter, kommt es nicht hin, weil es intergeschlechtliche Menschen gibt und so weiter und so fort. Dann stimmt es nicht, weil es einfach, also es ist eine Frage der Vererbung am Ende. Genbedingt gibt es einfach sehr vielfältige Behaarungssituationen. Also es gibt Männer, die wenig Bartwuchs haben, es gibt Frauen mit Bartwuchs, um so mal zwei Pole darzustellen. Und das ist weniger eine Frage des Geschlechts als eine Frage des genetischen Materials. Allein deshalb ist der Satz schon falsch, selbst wenn man in den Kategorien von Mann und Frau bleibt und auch die Körper so versteht, würde es keinen Sinn ergeben. Und eigentlich wissen wir das doch alle. Also eigentlich wissen wir doch, dass wenn Frauen ein sehr glattes Gesicht haben, ein sehr haarloses Gesicht haben, sie wahrscheinlich was dafür getan haben und wahrscheinlich ihre Oberlippen, Barthaare zupfen oder waxen und so. Also es ist eigentlich nicht so ein großes Geheimnis, wie wir es aussehen lassen. Jede Form der Körpergestaltung, also erstmal ist ja jede Form der Körpergestaltung was Menschen immer schon gemacht haben. Es gibt gar nicht so diesen Naturzustand des Körpers eines Menschen. Den gab es auch noch nie. Also Menschen haben, solange wie wir die Kulturgeschichte zurückverfolgen, haben irgendwie ihre Körper gestaltet. Und das hatte mal praktische Gründe, das hatte aber auch mal einfach ästhetische Gründe. Und entsprechend glaube ich sowieso, wir lassen alles sprießen und berühren unsere Körper nicht mehr und gestalten sie gar nicht. Also das ist, glaube ich, eine Vorstellung, an die wir sowieso schwer rankommen, weil sie uns, glaube ich, also uns Menschen widerstrebt an sich. Dann wäre aber ja die Frage, warum kann man sich nicht generell ein bisschen lockerer machen? Also warum kann nicht jeder sich einfach entscheiden, wie er oder sie es gerne möchte? Und das ist okay. Ich glaube, da ist es einfach so, dass wir den Körper auf eine bestimmte Art und Weise zu gestalten, bedeutet ja auch als soziales Wesen aufzutreten und sich zu verschönern oder irgendwie normgerecht zu gestalten, ist auch eine Frage nach sozialer Anerkennung. Und ich finde es legitim, dass man gefallen möchte, dass man schön gefunden werden möchte, weil das ja so viel mehr bedeutet als nur was Oberflächliches. Wir urteilen ja auf Basis von Äußerlichkeiten über Menschen. Wir urteilen über deren, was Körperbehaarung angeht, darüber, wie diszipliniert sie vermeintlich sind. Wir urteilen darüber, wie sehr sie ihr Leben im Griff haben sozusagen, wie sehr sie ihren Körper bearbeiten und dadurch vielleicht auch arbeitswillig sind. Also über ganz, ganz vieles urteilen wir automatisch, vielleicht ohne, dass es uns bewusst ist, auf Basis des Körpers. Und dementsprechend ist es natürlich schwer, da einfach zu sagen, ich entscheide mich jetzt dagegen und nehme in Kauf, dass ich zum Beispiel, ja, also eklig gefunden werde. Das ist ja wirklich eine große Angst, eklig gefunden zu werden von anderen Menschen. Oder unweiblich, jetzt im Fall von Frauen. Oder wild, unzivilisiert, das wären jetzt eben die rassistischen Assoziationen, die da eine Rolle spielen. Das ist so viel tiefgründiger, als man das vielleicht denken könnte. Und ich glaube, selbst wenn wir intellektuell diese ganzen Einflüsse entlarven können und dekonstruieren können, ist ja unser Begehren, gemocht zu werden und geliebt zu werden, jetzt ganz stark formuliert, ja nicht einfach verpufft dadurch. Also ich glaube, dass es dazu motivieren kann, da zitiere ich die YouTuberin ContraPoints, die das, finde ich, sehr schön auf den Punkt bringt, diese intellektuelle Auseinandersetzung und diese Gesellschaftskritik kann uns dazu motivieren, die Gesellschaft zu verändern. Aber sie kann nicht einfach unser Begehren in Luft auflösen, so ungefähr. Und wenn sich vielleicht dann die Gesellschaft verändert, dann kann sich auch unser Begehren verändern.
Hast du Gedanken dazu?
Ja, total viele leider auf einmal. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das sortieren kann. Also ich finde, einen wichtigen Punkt, den sie macht, ist eben dieses, jeder kann oder alle machen sowieso mit ihren Körpern Dinge. Also ich glaube, das nochmal festzuhalten und zu sagen, so, das ist nicht das Problem. Ja, wenn zum Beispiel dieser Druck jetzt entstünde zu sagen, du darfst dich nicht rasieren, du darfst deine Haare nicht anrühren, sie sind heilig oder so. Ich glaube, das ist nicht das, worum es geht, sondern das, wohin es ja geht, ist zu sagen, hey, okay, aber wenn doch alle möglichen Dinge, die man mit dem Körper machen kann oder alle möglichen Ausprägungen des Körpers okay sind, dann müssten wir aber auch noch mal über Dinge reden, wie zum Beispiel eine Gesichtsbehaarung bei Frauen, wie starke Armhaare und so weiter, weil das ist ja momentan ein, in Anführungszeichen, No-Go. Und ich glaube, das ist exakt das Ziel, was ich mir so sehr schon, auch wirklich schon lange, also, weil ich sprach jetzt nur von meiner Monobraue und so ein bisschen blöde Sprüche deswegen, was ich tatsächlich auch stark beobachtet habe in der Grundschule schon und auch in den weiterführenden Stufen, war echtes Mobbing aufgrund von Haaren, die an Stellen waren, wo sie nicht sein sollten, in Anführungszeichen. Also vor allem eben bei Mädchen, wenn da ein leichter Oberlippenbart kam oder wenn eben sehr starke Armhaare, genau wie Franzi das ja auch selber erlebt hat, dann gab es echte Ausgrenzung, also auch richtig Mobbing und fiese, gemeine Sprüche. Und das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie von Diskriminierung eigentlich schon. Das ist ja schon Rassismus und Ausgrenzung. Und ich sage Rassismus, weil es eben zumindest in meiner Schulzeit vor allem die betroffen hat, die nicht weiß und hellhaarig auch waren, sondern immer vor allem die betraf, die irgendwie eine Migrationsgeschichte mitgebracht haben.
Absolut. Und genau, du sagst es schon, es ist halt eben, es geht noch so viel weiter darüber hinaus, halt zu sagen, so ja, jeder, also es ist ein Grundbedürfnis, gemocht zu werden und gefallen zu wollen. Und natürlich möchte niemand eklig gefunden werden. Und es ist eben auch eine Frage schlichtweg am Ende des Tages von körperlicher Unversehrtheit und seelischer Unversehrtheit. Du hast es gerade schon angesprochen, zum Beispiel das Mobbing in der Schulzeit. Und Franziska schreibt in ihrem Buch auch über drei Beispiele von Models, die eben unabhängig voneinander behaarte Haut gezeigt haben. Und dafür, also einfach nur dafür, dass sie existieren mit ihrer natürlichen Körperbehaarung und sich damit in die Öffentlichkeit trauen, dafür haben sie Mord- und Vergewaltigungsdrohungen erhalten.
Das war einmal Avida Biström, ein Model, das in Zuge einer Adidas-Kampagne ihre Beinbehaarung gezeigt hat. Dann Lola Kirk auf dem roten Teppich, ihre Achselbehaarung, und Sophia Hadjipantelli, die eine Monobraue trägt und das in verschiedenen Werbekampagnen auch so gezeigt hat. Und das zeigt ja eigentlich, es ist keine harmlose Entscheidung, ob man seine Körperbehaarung wachsen lässt oder eben nicht, weil das eine hat eine Belohnung zur Konsequenz, nämlich schön gefunden zu werden, und das andere eine Bestrafung im Zweifelsfall, nämlich Hassnachrichten zu bekommen oder Morddrohungen oder Vergewaltigungsdrohungen. Also auf der einen Seite würde ich sagen, es hat auch damit zu tun, dass so ein öffentlichkeitswirksamer Normenbruch einfach nochmal stärker wirkt, stärker repräsentativ sein kann, Inspirationen bewirken kann und deswegen vielleicht auch diese Intensität an Bestrafungen zur Folge hat. Gleichzeitig würde ich aber sagen, das sind drei sehr normschöne Models, die aus meiner Perspektive gar nicht mal so stark behaart sind und die wirklich auch nur eine Stelle gezeigt haben, jeweils mit Behaarung. Und was bedeutet das für alle anderen Körper? Auch das finde ich beunruhigend irgendwie als Beispiel. Da gibt's ganz verschiedene Ebenen. Ich glaube, so die vielleicht am präsentesten ist, sind die eurozentrischen Schönheitsnormen, die, wie gesagt, immer noch sehr präsent sind. Also irgendwie kindliche Gesichtszüge, kleine Nase, helle Augen, helle Haare, glatter Körper und so weiter. Und diese Normen, die halten sich sehr hartnäckig. Das sieht man auch einfach daran, zum Beispiel, wie wahnsinnig groß die Hautbleichindustrie ist, also eine der weltweit am stärksten wachsenden Kosmetikindustrien und die vor allem eben auch in so Ländern wie Indien zum Beispiel sehr, sehr groß ist. Das hat jetzt mit Haarentfernung nicht so viel zu tun, aber es ist ähnlich. Also es ist ja auch, die Haarentfernung ist ja der Versuch, einer eurozentrischen Schönheitsnorm näher zu kommen. Auch wenn das vielleicht nicht so bewusst passiert, aber wenn ich so zurückschaue, war es schon immer auch ein Punkt, in dem ich mich verglichen habe mit weißen Freundinnen oder so und wo ich neidisch war vielleicht auch. Und dann ist es natürlich, also diese Assoziation von irgendwie Wildheit, Unzivilisiertheit, die ist, würde ich behaupten, immer noch sehr präsent und die hat eine sehr stark rassistische Geschichte, weil vor allem im Zuge der Rassentheorien im 18. Jahrhundert und dann auch späten 19. Jahrhundert eben nicht nur sowas wie Schädelform eine Rolle gespielt hat oder Hautfärbung, sondern auch Körperbehaarung. Und das evolutionäre Denken, was zu der Zeit sehr, sehr präsent war, das hat so Verknüpfungen gemacht, in denen starke Behaarung mit vermeintlich primitiver Abstammung in Verbindung gebracht wurde. Und man ging quasi davon aus, der Mensch stammt vom Affen ab, aber manche Menschengruppen stammen noch mehr vom Affen ab oder sind noch in dieser Abstammungsstufe noch näher am Affen dran. Und das ist natürlich kompletter Quatsch und komplett konstruiert und hatte einzig und allein die Funktion, bestimmte Menschengruppen auszubeuten auf Basis einer pseudowissenschaftlichen Theorie. Und ich glaube, dass diese Affenassoziation noch sehr präsent ist, weil man ja oft auch heutzutage hören haarige Menschen ja oft noch so die Beleidigung, du siehst aus wie ein Affe. Und das mag der Person, die das sagt, nicht so bewusst sein, aber das hat eine sehr starke rassistische Konnotation, weil es die Funktion der Entmenschlichung hat.
Ja, also echt auch super wichtig, dass man da nochmal drauf hinweist, dass wirklich auch Charles Darwin in der Mitte, also der sozusagen Entdecker der Evolution und trotzdem auch zu einer Zeit lebte, in der diese ganze Vermischung zwischen vermeintlicher Biologie und Rassenkunde, wie es genannt wurde, was einfach nur rassistische Fantasterei war, ja, wie das so ineinander gespielt hat und wirklich auch die Evolutionstheorie nicht frei davon war. Und an dem Beispiel Hahn lässt sich das sehr, sehr gut zeigen, diesen Rassismus pseudowissenschaftlich zu begründen auch noch.
Ja, und da zeigt sich halt so schön, ne? Also wir zwei, die jetzt hier als weiße Cis-Frauen sprechen, ja gut, klar, wir können jetzt über unsere Monobrauen und unsere dichte Armbehaarung sprechen und zu Recht uns vielleicht auch ein bisschen beklagen, aber es ist eben einfach so, dass wir nicht noch zusätzlich irgendwie anderes Othering erfahren, wie das eben zum Beispiel Franzi und andere rassifizierte ja. Menschen erfahren. Und das ist eben auch nochmal ein Grund mehr, warum es eben dann nicht so einfach ist, einfach zu sagen, ach, ich mache jetzt, wie ich will, oder dann lasse ich den Oberlippenbart jetzt halt stehen, weil man ja eh schon irgendwie von außen, von den Mitmenschen markiert wird als anders und das einfach auch schon ja genug Stress und genug Probleme bedeutet.
Übrigens auch sehr gutes Buch in dem Zusammenhang, ich werde noch zwei weitere Bücher empfehlen heute, ist von Moshtari Hilal, das Buch Hässlichkeit. Da gibt es auch mindestens ein Kapitel war es zu Haare und da greift sie eben auch diese ganze Evolutionstheorie von Darwin auf. Und ich finde eben auch den Zusammenhang zwischen sehr behaart sein, also Mushtari Hilal hat auch sehr starke Augenbrauen zum Beispiel, was ich ja, heute liebe ich das, ja, also ich denke so, Mann, so könnte ich auch aussehen, das ist so toll. Aber sie hat eben auch diese Diskriminierungserfahrungen deswegen gemacht, weil sie eben stark behaart ist und das wird als Hässlichkeit ausgelegt. Und die Quintessenz ihres Buches, also für alle, die es nicht lesen wollen, ist im Grunde, dass die, die überhaupt so etwas denken und benutzen und kommentieren wie du bist hässlich, das ist hässlich, dass die eigentlich die sind, die Hässlichkeit im Kopf haben. Also die wirklich einfach voll von abwertenden, rassistischen, sexistischen, lookistischen, also die sind eigentlich das Problem. Also das ist, ja. Finde ich auch noch mal was man unbedingt mitgeben sollte. Und ich habe aus Witz darüber nachgedacht, ob wir nicht einfach sagen, so wie wir es ja auch schon mal in der vergangenen Sendung hatten, das Grundprinzip, das feministische Grundprinzip sollte doch sein, dass man Körper nicht kommentiert. Und dann kann man eigentlich auch schon aufhören.
Ich wollte gerade wieder sagen, ja, diesen Spruch, den ich ja von dir gelernt habe und einfach immer mit meiner Tochter auch anwende. Wir kommentieren keine Körper. Ja. Punkt. Ja, Mushtari Hilal ist auch eine der Hairy Icons, auf die Franzi in ihrem Buch eingeht. Und wo wir gerade auch bei den Querverweisen sind, an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die Sendung, die Lena gemacht hat, zusammen mit Sarah Lisa Wolm, die ja das Buch geschrieben hat, Das ewige Ungenügend. Und auch da geht es unter anderem um das Thema Körperbehaarung und den Umgang damit und warum es eben nicht so einfach ist und auch nicht wirklich feministisch ist, dann irgendwie Druck auszuüben auf unsere Mitmenschen, dass sie eben sich den Normen mal ebenso nicht mehr unterwerfen.
Ja, sich dem einfach nicht mehr zu unterwerfen, wenn es so einfach wäre. Und ich finde es ja schon als weiße Frau nicht so einfach, mich diesem Enthaarungszwang nicht zu unterwerfen. Aber ich glaube, als nicht weiße Person, als POC ist es noch mal schwerer.
Das ist natürlich der grundlegende Punkt, dass man ja immer noch auch heutzutage als nicht weiß gesehene Person einfach sowieso schon als gesellschaftlich andere positioniert wird und marginalisiert wird. Das ist ja so das Wort dafür eigentlich. Und dass man ja schon sehr früh irgendwie denkt, man muss sich noch mehr Mühe geben, sich anzupassen, weil dann wird man vielleicht akzeptiert. Und erst wenn man so alles daran setzt, eigentlich so nah wie möglich an, wie eine weiße Person auszusehen, dann wird man akzeptiert. Und ich glaube, das ist was einfach noch sehr präsent ist. Und gleichzeitig scheint das Risiko einfach höher, mit einer Norm auf diese Art zu brechen, weil der Körper ja sowieso schon oft auf eine Art angeschaut wird, dass es zur Diskriminierung kommen kann. Also, dass man im besten Fall exotisiert wird, im schlimmsten Fall als Bedrohung wahrgenommen wird oder als weniger wert. Das sind, glaube ich, alles so Ängste, die dabei noch eine Rolle spielen. Und ich fand das eben historisch sehr interessant. Ich habe zwei Fälle von zwei sogenannten Bearded Ladies gefunden. Das waren eben bärtige Frauen, die zu der Zeit, wo sich das Krankheitsbild der starken Behaarung bei Frauen etabliert hat, teilweise auch in Zirkussen und so ausgestellt wurden. Das war zum Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, also noch gar nicht so lange her tatsächlich. Und ich habe da eben eine Geschichte gefunden von einer weißen Bearded Lady und von einer nicht weißen Bearded Lady. Und die weiße Bearded Lady war sehr interessant für Mediziner zu der Zeit, die zu diesem Krankheitsbild der starken Behaarung geforscht haben. Und da sind dann im Diskurs so Fragen aufgetaucht, wie ist das überhaupt eine Frau, obwohl sie einen Bart hat? Oder was macht das Frausein aus? Was macht Weiblichkeit aus? Und ist das auch mit Bart möglich? Weil sie zum Beispiel auch Kinder hatte und verheiratet war und so weiter. Und dann gab es eben die nicht weiße Bearded Lady, die eben in diesen Zirkussen ausgestellt wurde bzw. aufgetreten ist. Und bei ihr kamen dann plötzlich Fragen auf, die sich eben nicht nur auf die Weiblichkeit bezogen haben, sondern die lauteten, ist es überhaupt ein Mensch oder doch ein Tier, doch ein Affe? Und deswegen glaube ich, dass irgendwie diese Furcht vor Entmenschlichung bei nicht weißen gelesenen Menschen einfach noch sehr präsent ist. Auch wenn man sie vielleicht jetzt nicht so klar benennen kann und historisch nachverfolgen kann, ist es was ich zum Beispiel in mir total stark habe und manchmal weiß ich gar nicht, ist es so berechtigt, ist es paranoid? Oft ist es ja einfach auch nur so ein falsches Versprechen zu denken, man wird nicht entmenschlicht werden, wenn man so sehr versucht, weiß auszusehen wie möglich. Natürlich haben innerhalb von marginalisierten Gruppen solche meistens Privilegien, die eher light skin sind oder so. Aber dennoch ist es, gibt es einfach, also ist dieses Versprechen eigentlich auch falsch, weil man am Ende, also weil das am Ende auch einfach sehr willkürlich ist.
Ja, Franzi spricht hier die Diskriminierungsform Colorism an, manchmal auch Shadeism genannt. Wir packen euch zu dem Thema auch nochmal einen kleinen Artikel in die Shownotes aus dem Missy Magazine. Also es geht hier ja um eine Unterkategorie sozusagen des Rassismus, wo eben dann in der Community der POC einem auch nochmal Unterschiede gemacht werden, was eben die verschiedenen Grade des Hauttons betrifft. Und auch das hat tatsächlich sehr reale Folgen. Also dass dann zum Beispiel Jobs anders vergeben werden oder Menschen mit sehr viel dunkleren Hauttönen dann nochmal als vermeintlich gefährlicher markiert werden. Und es gibt davon eine Entsprechung für die Haare tatsächlich auch. Und auch darüber schreibt Franziska in ihrem Buch. Das wird dann auch als Texturism, also ne, von der Textur des Haares leitet sich das ab, bezeichnet. Und ich habe hier mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht aus einem Gespräch mit der schwarzen Autorin Chimamanda Ngozi Adichie, wo sie über Michelle Obama spricht.
I really adore Michelle Obama.
I know you do.
And for me, she's an example of a black woman who is very keen to. She fits all the definitions of mainstream black respectability. You have to straighten your hair, and even the kids now have to straighten their hair. And I wonder, are they doing it with a relaxed cell, with heat? And I just, you know, I worry about how uncomfortable it must be for the poor kids, but. I think for me, really, it was just a larger question of if Michelle Obama had natural hair, Barack Obama would not have won. He would not have won. It's true. I mean, it's sad and it seems shallow, but it is true. Because particularly in America, there are all of these assumptions attached to natural black hair. If Michelle Obama had dreadlocks or an afro or cornrows, she might be thought to be... radical, Black Panther, difficult.
Or a jazz singer.
Oh, yeah. Well, yeah, and that's also not
good for presidents.
No.
Das ist eine sehr interessante Theorie. Vielleicht nochmal für alle, die nicht so gut im Englischen sind. Chimamanda Ngozi Adichie erklärt hier, dass wenn Michelle Obama nicht, und sie tut es eben, wenn sie und ihre Kinder nicht die Haare glätten würden, sondern wenn sie ihre Haare quasi in Anführungszeichen natürlich lassen würden, also typische afroamerikanische schwarze Haare tragen würden, dann wäre, so ist die These, ihr Mann kein Präsident geworden, weil das nicht geht. Du kannst nicht in so hoher Position präsent sein als afroamerikanische Frau und deine Haare nicht glätten, sondern sie so lassen oder auf irgendeine Art und Weise so lassen, wie sie natürlicherweise wären, dann würdest du als rebellisch oder als Widerstandskämpferin oder wie dann die Moderatorin einwirft, als Jazzmusikerin vielleicht durchgehen, aber nicht als First Lady. Ja, das finde ich eigentlich einen sehr traurigen einerseits, aber weil alle lachen, das ist ja immer dieses Phänomen von it's funny cause it's true, es ist lustig, weil es wahr ist. Und ich glaube, da merkt man dann auch, wie weit wir noch davon weg sind, Verschiedenheit und Diversität in der Art, wie wir Haare tragen, wirklich zu leben. Und wo Franzi vorhin von der Bearded Lady im Zirkus erzählt hat, kommt mein zweiter Lesetipp an der Stelle, und zwar ein sehr schöner Roman, der auch Anfang des 20. Jahrhunderts spielt, also ganz gut in diese Zeit auch passt, von Erik Fosnes Hansen, Das Löwenmädchen. Ein Buch, was ich vor vielen, vielen Jahren gelesen habe, aber das sehr haften geblieben ist bei mir, weil die Hauptperson eben ein Mädchen ist, eine Frau später, die komplett behaart ist am Körper und wo sich dann auch ganz stark zeigt, also erst wird sie versteckt, dann will sie doch ausbrechen und kommt eben vor allem, also sie selber ist ja nicht das Problem, das merkt man dann daran auch ganz schön, sondern eben wie die Welt auf Menschen blickt, die aussehen wie sie, das ist das Problem und das macht es eben Menschen so schwer, frei von Diskriminierung einfach zu sein und frei zu sein. Und ich will nicht zu viel spoilern, aber ein Zirkus spielt tatsächlich auch in diesem Roman eine Rolle, deswegen kam ich auch drauf.
Das klingt total spannend, das möchte ich unbedingt lesen.
Wunderbar, aber auch erschütternd und traurig. Also ich glaube, ich habe auch einiges geweint bei dem Buch.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und genau, Anfang des 20. Jahrhunderts spielt das Buch, hast du gerade gesagt. Mhm. Und wir werden auch gleich noch sehen, dass das tatsächlich auch eine Zeit ist, die für dieses ganze Thema Haare eine große Rolle spielt. Ich wollte noch kurz ergänzen etwas, was ich auch bei Franzi gelesen habe und was ich gar nicht so richtig fassen konnte. Also nochmal Stichwort Haare und vor allen Dingen auch Haupthaare, also Kopfhaare als Marker für Rassifizierung. Dass es bis vor kurzem in New York noch möglich war, Menschen am Arbeitsplatz den Afro zu untersagen oder beispielsweise Frisuren wie die Cornrows zu untersagen. Das wollte mir gar nicht so richtig in den Kopf. Also 2019 war das wohl erst. Man muss jetzt sprachlich so ein kleines bisschen aufpassen. Also es war jetzt nicht bis 2019, so wie ich es verstehe. Ich habe das nochmal nachgelesen in einem Artikel der New York Times. Es war jetzt nicht direkt verboten, aber es gab keinen Schutz davor, aufgrund der Frisur diskriminiert zu werden. Also es war wohl so, dass Arbeitgebende in ihren Verträgen reinschreiben durften, dass eben zum Beispiel das Tragen eines Afros am Arbeitsplatz untersagt ist. Und erst 2019 wurden dementsprechend eben Schutzrichtlinien geschaffen, dass eben niemand mehr am Arbeitsplatz aufgrund seines Hairstyles halt da diskriminiert werden darf. Und das fand ich doch echt ganz schön heftig.
Absolut, meine Güte.
Also wir haben jetzt über die Gender-Komponente natürlich schon gesprochen, wir haben über die Rassismus-Komponente schon gesprochen und Stichwort 20. Jahrhundert nochmal. Natürlich hat auch der Kapitalismus hier ganz, ganz ordentlich seine Finger mit im Spiel. Mhm. 1915 habe ich in einem Artikel entdeckt, diese schöne, feine Jahreszahl. 1915 wurde in den USA der erste Rasierer für Frauen hergestellt. Und das ist ja hier alles so grob diese ja Zeit der zweiten industriellen Revolution, könnte man sagen. Die Werbung im öffentlichen Raum, die gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Und ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, da entwickelt sich auch in Deutschland eben ja die moderne Werbebranche, die Vorläufer dessen, was wir halt heute so als allumfassende Werbung, omnipräsente Werbung kennen. Und ja, auch darüber, was eben Haarentfernung mit dem Kapitalismus zu tun hat, schreibt Franzi in ihrem Buch. Und darüber habe ich mich mit ihr auch unterhalten. Kleiner Spoiler, viel.
Also historisch finde ich total auffällig, dass es vor allem im Zuge des 20. Jahrhunderts, wo die Industrialisierung ja schon viel stärker fortgeschritten war, auch sehr viele schädliche Haarentfernungsmethoden auf den Markt gekommen sind. Also man kann natürlich, also ich finde es auch wichtig zu sagen, es ist nie nur eine Komponente oder ein Einfluss, der dazu geführt hat, dass wir Körperbehaarung vor allem bei Frauen jetzt viel stärker als Stigma wahrnehmen. Und es gab auch immer Gegenbewegungen, auch im 20. Jahrhundert später. Es hatte auch was mit der Mode zu tun, dass man natürlich mehr Haut gesehen hat und dadurch irgendwie das Gefühl hatte, man muss mehr Regionen enthaaren und so weiter. Also da gibt es wieder andere Faktoren. Aber im Zuge der Industrialisierung war es eben so, dass auch, ja, dass auch Frauen stärker eingebunden wurden in das wirtschaftliche System, aber zunächst vor allem durch den Konsum. Also man hat ja einfach die Produkte, die man im täglichen Leben gebraucht hat, nicht mehr selbst hergestellt, sondern man hat sie gekauft. Und damals gab es auch, das krasseste Beispiel sind natürlich die USA, einfach keine Regularien für Kosmetikprodukte. Dann gab es tatsächlich eine Creme mit Rattengift, eine Enthaarungscreme mit Rattengift, die wirklich schlimme gesundheitliche Folgen hatte. Dann gab es zwischenzeitlich die Praxis mit Röntgenstrahlung, Haare zu entfernen, so als Vorstufe des Lasers. Auch das hat teilweise zu wirklich schlimmen auch Krebserkrankungen geführt. Und Frauen haben sich dem aber ausgesetzt. Also selbst als diese Röntgenstrahlung verboten wurde, haben Frauen das heimlich weitergemacht in so illegalen Kosmetikstudios. Und das zeigt ja eigentlich, dass es schon so stark stigmatisiert war zu der Zeit und dass Frauen, die eben haarig waren, alles dafür getan haben und sogar gesundheitliche Risiken in Kauf genommen haben, um ihre Haare loszuwerden. Und das hat natürlich auch mit Werbekampagnen zu der Zeit zu tun, die natürlich darauf angelegt waren, diese Produkte irgendwie zu verbreiten. Und der Kapitalismusbezug ist natürlich auch, also würde ich sagen, hat auch sehr viel damit zu tun, dass einfach ein großer Teil, ich glaube, Frauen sind ja in westlichen Ländern beziehungsweise in sogenannten Industriestaaten, machen die 80% der Konsumentscheidungen aus. Und die Feministin Lori Penny schreibt ja in ihrem Buch Fleischmarkt sehr eindrücklich, wenn alle Frauen dieser Welt morgen aufwachen würden und sich plötzlich kraftvoll und wohl in ihren Körpern fühlen, dann würde die Weltwirtschaft zusammenbrechen, so ungefähr. Das finde ich doch wirklich interessant. Und da muss man sich fragen, worauf baut eigentlich diese Kosmetikindustrie, die ja wirklich riesig ist und ständig wachsend ist, auf? Eigentlich baut die darauf auf, dass Frauen sich nicht nur unwohl in ihren Körpern fühlen. Und beim Körperbehaarung ist es so, dass sie sich auch von vornherein, also dass sie von vornherein das Gefühl haben, sie sind nicht so, wie sie sein sollten. Also ich sag da so, das ist der Marketing-Scam der Fake-Natürlichkeit, weil man denkt, eine Frau darf von vornherein gar nicht so haarig sein, wie ich das jetzt bin. Und es ist gar nicht so ein Verschönern und Gestalten des Körpers, sondern eher ein Normalisieren. Man will überhaupt mal mit ganz vielen Produkten diesen Zustand erreichen, von dem man glaubt, man müsste ihm längst schon entsprechen. Und ich glaube, das funktioniert einfach sehr gut für den Kapitalismus. Und dann ist natürlich, was auch eine große Rolle spielt, ist, glaube ich, so ein bisschen diese neoliberale Arbeitsmoral, die, glaube ich, sehr viele Menschen, würde sogar sagen, wir alle irgendwie verinnerlicht haben. Nämlich, man muss permanent an sich arbeiten. So, also man muss sich permanent selbst optimieren. Und das ist was, was nicht nur eben für die tatsächliche Lohnarbeit gilt, so man muss dauernd hart arbeiten und jede Pause, die man einlegt, ist eigentlich nur dazu da, um später noch effizienter arbeiten zu können. Also Urlaub oder Wochenende und alles ist irgendwie so darauf ausgerichtet, noch produktiver zu werden, auch wenn man das eben gar nicht so bewusst wahrnimmt. Und so funktioniert es auch mit dem Körper, also, dass man quasi das Gefühl hat, man muss ständig seinen Körper verbessern und daran arbeiten und auch zeigen, dass man daran arbeitet. Und irgendwie ist die Haarentfernung ja auch was, wodurch man zeigt, man steckt Zeit und Ressourcen in seinen Körper, man hat sein Leben im Griff sozusagen. Es gibt eine Werbung von einem Epilierer, der Slogan lautet: Ich stehe mit beiden Beinen im Leben, also kann ich kein Stoppelfell gebrauchen. Und ich finde, das bringt es so total auf den Punkt eigentlich, diese herrschende Ideologie quasi, dass man irgendwie ein effektives Leben nur dann führt, wenn man auch hart an seinem Körper arbeitet oder gewillt ist, hart an seinem Körper zu arbeiten. Also natürlich ist es ein Zeichen von sozialer Distinktion, Körpergestaltung und auch Körperenthaarung. Aber ich finde es gar nicht so leicht, das auseinanderzuklamüsern. Ich habe mich das auch sehr stark gefragt irgendwie beim Schreiben, wie, also gerade im Zuge von so Diskussionen mit Pretty Privilege und so weiter, inwiefern ist es denn wirklich ein Zeichen von Kapital so, und inwiefern ist es wirklich eine Klassenfrage, die Körpergestaltung oder auch Körperenthaarung? Und ich glaube schon, dass einfach so Fragen eine Rolle spielen, wie viel Zeit investiert man in seinem Leben, wie viel Zeit kann man in seinem Leben investieren, dafür herauszufinden, wie man seine Körperhaare am besten entfernt und das auch zu machen. So, man könnte natürlich sagen, Enthaarung ist jetzt nicht so aufwendig wie eine Schönheitsoperation oder so und dementsprechend jetzt vielleicht auch nicht so das beste Beispiel für so eine soziale Distinktion oder so, aber es gibt auch da, also gleichzeitig ist ja Enthaarung auch was, so sogenanntes habitualisiertes Schönheitshandeln, so wie Zähneputzen oder sowas, was man immer wiederholen muss, in den meisten Fällen. Und wenn man es nicht immer wiederholen muss, dann macht man sowas wie Laserhaarentfernung und die kostet natürlich ordentlich viel Geld. Und da ist es natürlich eine Frage des ökonomischen Kapitals, ob man sich das leisten kann und will oder ob man grundlegendere Probleme in seinem Leben hat als die eigenen haarigen Beine. Und gleichzeitig stimmt es ja auch nicht ganz, dass man sich Schönheit kaufen kann, würde ich sagen. Also je nach also es ist ja so ein bisschen, ich versuche das so ein bisschen parallel zu setzen mit dem quasi der herrschenden Ideologie vom Kapitalismus, die ja auch sagt, wenn du nur hart genug arbeitest, kannst du alles schaffen in deinem Leben. Und auch das ist ja eigentlich eine Lüge, weil es natürlich darauf ankommt, welche Startvoraussetzungen welcher Mensch hat. Und das sehr viel bestimmt darüber, ob man und wie viel man erreichen kann im Leben. Also auch wieder so eine Klassenfrage, mit wie viel Kapital wächst man auf? Also sowohl die Kontakte, die man hat, die Netzwerke, die man hat, das Geld, das man zur Verfügung hat und so weiter. Ganz viele dieser Faktoren spielen dabei eine Rolle, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man alles erreichen kann, so. Und ein bisschen ähnlich oder ein bisschen parallel setzen würde ich das auch mit der Schönheit, weil das natürlich auch die Startvoraussetzungen sind, die bestimmen, wie viel Arbeit man noch reinstecken muss, auf eine bestimmte Weise, auf eine normale Weise und schön gefunden zu werden. Also manche haben einfach von vornherein weniger oder entsprechend von vornherein weniger den herrschenden Schönheitsnormen und müssen vielleicht mehr dafür tun, auch mehr Kapital da reinstecken, ihnen zu entsprechen und andere eben von vornherein weniger. Also auch da würde ich sagen, es stimmt nicht ganz, dass man sagen kann, es ist, also auch sowas wie Pretty Privilege ist eine Frage des ökonomischen Kapitals oder so. Aber irgendwie ja schon. Also es ist irgendwie beides. Also, aber es kommt drauf an. Also ja, beides ist gleichzeitig wahr.
Beides ist gleichzeitig richtig, finde ich einen tollen Satz. Und das haben wir ja auch ganz oft hier bei uns in der Sendung. Ja, ich finde, Kapitalismus ist wirklich, wenn man Frauen immer wieder neue Problemzonen einredet. Darüber hat Corinne Luca vor Jahren ein tolles Buch geschrieben. Das heißt, am liebsten sind mir die Problemzonen, die ich noch gar nicht kenne. Da geht es auch eben darum, zu versuchen, sich von diesem Zwang zu befreien, sich immer weiter selbst zu optimieren. Und ich muss auch sagen, bei allem Erfolg des Feminismus auf Instagram und TikTok und Co. finde ich, dass es trotzdem total ausartet dort, sich immer weiter zu optimieren. Und das hört beim Körper ja nicht auf. Also wir könnten jetzt gleich in die nächste Sendung übergehen, wo wir über generelle Optimierung sprechen. Und da diese Frage zu stellen, sagen wir, wie viel Zeit kann man denn überhaupt in sowas investieren? Und auch zu sagen, es gibt sowas wie Schönheitsarbeit. Das kostet Zeit, Geld, Ressourcen, Energie, geht auch vielleicht an die Psyche, dass man das mal benennt. So wie wir ja ganz lange keinen Begriff dafür hatten, was Mental Load ist. Das fiel mir gerade so als Parallele ein, weil man es einfach nicht benannt hat, ja. Dass wir vielleicht mal anfangen, das zu benennen und zu sagen, nein, das ist nicht selbstverständlich und es passiert nicht von alleine. Und man, die Kardashians sind nicht so geboren, sondern der Job der Kardashians ist, den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als sich darum zu kümmern, schön auszusehen. Man ist nicht einfach so. Das finde ich so wichtig, darüber zu sprechen.
Voll, absolut. Ich bin geneigt, jetzt Mic Drop zu sagen, aber natürlich sollst du bitte deinen Mic noch nicht droppen. Ich habe gerade an was gedacht, da hatte ich gerade kurz vorher, also ein paar Wochen oder Monate erst, meine Tochter geboren und habe Besuch bekommen von einem männlichen Freund, mit dem ich heute aus Gründen nicht mehr befreundet bin, der mich dann so ein bisschen musterte von oben bis unten, ne, wo du gerade sagtest, so, wer hat denn auch überhaupt Zeit für diese Körperarbeit? Mhm. Der mich so musterte von oben bis unten und dann sowas sagte wie, ah, Gott sei Dank bist du nicht eine von diesen Mamas, die sich dann sofort so gehen lassen, wenn sie ein Kind bekommen haben.
Das ist auch so ein vergiftetes Kompliment irgendwie.
Daran musste ich gerade halt auch so denken, ne? Also dieses, also bei all den Bällen, die wir alle sowieso schon irgendwie mühsam versuchen, in der Luft zu halten. Und ich finde deinen Vergleich mit Mental Load eigentlich total treffend, ne? Also ja, es ist ein Haufen Arbeit, der da eben drin steckt, um diesen Normen zu entsprechen.
Ja. Was machen wir denn nun mit all diesem Schrecklichen? Wie kommen wir raus aus dieser furchtbaren, ja, aus diesem Zwang der Haarlosigkeit, wenn man jetzt vor allem auf die Frauen blickt? Oder wie kommen wir überhaupt zu einer Vielfalt von Haartypen und HaarträgerInnen?
Es gibt ja zum Glück schon so ein paar tolle Positivbeispiele. Also Hairy Icons nennt Franzi das auch in ihrem Buch. Und eine dieser Personen, also ja, eine der WegbegleiterInnen, die eben auch Franzi dabei geholfen haben, Frieden zu schließen mit der eigenen Existenz als Hairy Queen, ist Alok, also eine nicht-binäre Person aus den USA, die Comedy macht. Franzi würde sie nennen eine Non-Binary Hairy Royalty. Und das ist eine Person, also viele von euch kennen Alok ja bestimmt auch, eine Person, die gern mit Make-up und mit Schmuck und auffällig schicker, bunter Kleidung auftritt, also nicht nur auf der Bühne auftritt, sondern einfach auch so im Alltag nach außen auftritt. Und eben auch eine Person, die gerne und viel Brusthaar und Armhaar zeigt und eben nicht nur zeigt, sondern, wenn wir jetzt zum Beispiel von den Armhaaren sprechen, die auch gerne mal mit Gel so kunstvoll gestaltet. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal auf Insta gesehen hast bei Alok, dann bilden die Armhaare so kleine wellenartige Kringel und das sieht total toll aus. Und das ist auch, finde ich, ein total toller Ansatz, mit Körperbehaarung umzugehen und es eben genauso, wie man auch eben die Kopfhaare frisiert, so den eigenen Booty noch so ein bisschen zu frisieren und zu stylen.
Ja, ich finde eher also zu gucken, was gab es denn oder gibt es denn für Vorbilder? Ich gucke immer gerne zurück. Ich weiß auch nicht, warum ich das gerne mache. Ich hatte ja vorhin schon Frida Kahlo erwähnt. Die finde ich zum Beispiel wirklich ein sehr tolles Harry-Icon. Die hatte ja nicht nur die Monobraue, sondern auch einen leichten Schnurrbart über der Oberlippe. Das finde ich ein wahnsinnig gutes Beispiel. Und dann hatte ja auch Franzi in ihrem Buch noch so ein Geschwisterpärchen aus einer persischen Dynastie, die als wunderschöne Frauen galten, weil sie monobraun und einen schönen Bart auf der Oberlippe hatten. Also es war einfach das Schönheitsideal damals, zumindest bevor dann die Kolonialisierer ankamen und ihr Schönheitsideal dort auch durchgesetzt und durchgedrückt haben. Und das fand ich auch wahnsinnig inspirierend. Und Franzi hat auch geschildert, wie ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Bild von den beiden tatsächlich war, aber es gab eben so ein Meme vor einiger Zeit, durch die sozialen Medien ging, nicht so ganz astrein historisch zugeordnet, aber die Botschaft war die richtige, dass eben diese Frau mit Schnurrbart und Monobraue einfach als wunderschöne Prinzessin angesehen wurde. Und ich finde, das zeigt doch ganz gut mal wieder, wie solche Schönheitsideale auch konstruiert sind, vor allem kulturell konstruiert sind und dann eben aber auch eine kolonialrassistische Geschichte mit sich tragen, weil tatsächlich eben die Zeit der Kolonialherrschaft dann dazu geführt hat, dieses alte und wie ich finde, sehr cooles Schönheitsideal einfach auszuradieren und sich durchzusetzen.
Ja. Ja, und genau dafür finde ich diesen Blick zurück total wichtig, weil der eben nochmal zeigt, wie artifiziell und konstruiert das alles ist, was halt so oft als vermeintlich natürlich dargestellt wird. Und es zeigt, dass sich Sehgewohnheiten eben ändern, dass sie sich auch schon mal geändert haben und dass sie sich auch wieder ändern können, eben zum Beispiel über Instagram. Also eine Person, die ich mir auf Instagram auch sehr gerne anschaue, ist beispielsweise Nika, also eine Person, die auch versucht, Periodenblut zu normalisieren und eben die eigene Intimbehaarung irgendwie ästhetisch fotografisch darstellt auf ihrem Instagram-Account. Also das ist so, ich weiß auch nicht, ob das problematisch ist. Ich habe gerade das Gefühl, was ich jetzt sagen möchte, ist irgendwie problematisch. Sag's mir gerne, wenn das der Fall ist und ich hier gerade in ein kleines Fettnäpfchen trete. Aber es ist für mich irgendwie so ein bisschen einfach Feel-Good-Content und so Balsam für die Augen und für die Seele, eben einfach mit solchen Bildern konfrontiert zu werden. Und an dieser Stelle auch nochmal der häufig fallende Hinweis, dass man ja sowas wie TikTok und Instagram und diesen Algorithmus auch so ein bisschen trainieren und füttern kann und auch so ein bisschen mitgestalten und mitsteuern kann, was einem da alles so ausgespielt und angezeigt wird.
Auf jeden Fall. Und wem man auch folgen kann und folgen sollte, ist tatsächlich Mushtari Hilal, die ich vorhin schon erwähnt hatte, die das Buch Hässlichkeit geschrieben hat und die als Künstlerin auf Instagram eben auch ganz viel zu dem Thema Haare, aber eben auch macht, sondern alles, was eben unsere Sehgewohnheiten ein Stück weit in Frage stellt und challenged und dazu beitragen könnte, auf eine künstlerische Art und Weise dazu beitragen könnte, die auch zu verändern. Da finde ich ihre Arbeit auch ganz toll und empfehlenswert.
Jetzt sind wir wieder an einem Punkt angekommen. Also wir nähern uns dem nächsten Ja, aber oder sowohl als auch. Wir haben bis jetzt schon besprochen, wie konstruiert eben unser Umgang mit Körperbehaarung oder unsere Sicht auf Körperbehaarung ist. Wir haben verschiedene Ebenen der Diskriminierung besprochen und auch bereits besprochen, warum es eben nicht so leicht ist, sich über gängige Normen einfach so hinwegzusetzen. Und ja, es ist gleichzeitig schön und wünschenswert, dass sich Sehgewohnheiten ändern und dass sich auch mehr Vielfalt entwickelt oder sagen wir mal zurückentwickelt. Wir hatten es ja gerade von der Geschichte und von den, dass es halt damals auch früher auch anders mal war. Was man aber dabei gleichzeitig nicht vergessen darf, bei aller feministischen Euphorie, dass es eben auch Menschen gibt, für die es wiederum überlebenswichtig sein kann, dann eben doch wiederum genau diesen stereotypen Geschlechternormen zu entsprechen und seien sie noch so konstruiert. Und das sind eben beispielsweise Transmenschen, für die es zum Beispiel ja einfach eine extreme Körperdysphorie, Geschlechtsdysphorie bedeuten kann, wenn ihre äußerliche Erscheinung ja in Dissonanz ist mit der tatsächlichen Geschlechtsidentität und die natürlich auch häufig angegriffen werden oder die Angst haben vor Übergriffen, vor Angriffen, wenn sie eben ja nicht konform in der Öffentlichkeit sich bewegen oder einfach existieren. Ja, also auch das, ne, wieder so einer dieser Widersprüche, die es eben auszuhalten gilt im Feminismus.
Genau, ich schreibe ja auch darüber, dass oft das Entfernen der Körperbehaarung oder das Wachsenlassen der Körperbehaarung oft auch so ein Teil der Transition sein kann für Transmenschen. Was aber ja auch so ist, weil wir diese Vorstellung haben, dass eine Frau keine Haare hat und ein Mann bärtig ist zum Beispiel. Also, und das ist für Transmenschen auf eine Art sehr existenziell, dass sie eben als Mann oder als Frau gelesen werden. Und das ist es aber auch, weil wir diese Geschlechtsbinarität so hochhalten gesellschaftlich und dementsprechend ist es, also Linus Giese schreibt in seinem Buch, dass der Bart auch mitunter auch deshalb so wichtig für ihn war, weil es eine Art Lebensversicherung war. Weil man quasi passt, man sagt ja, das ist sozusagen Passing, man geht durch als Cis-Frau, als Cis-Mann sozusagen, oder man wird gelesen als Cis-Frau, als Cis-Mann, wenn man trans ist und so. Und das sind eben verschiedene Sehgewohnheiten im Spiel, die bestimmen, wie ein Mann auszusehen hat, wie eine Frau auszusehen hat und so weiter. Und die sind ja am Ende des Tages, ich möchte gar nicht sagen, das ist für viele Transmenschen auch unterschiedlich. Also es gibt da unterschiedliche Faktoren, die zum Beispiel bei der Transition wichtig sind. Und auch da gibt es eine große Vielfalt. Und ich möchte das gar nicht so runterkochen auf den Bart oder so. Aber ich glaube, auch das ist natürlich, da sind Geschlechternormen und Schönheitsnormen kommen sehr nah zusammen. Gerade wenn man sich anschaut, wie es, was es für Transmenschen bedeutet. Und natürlich ist es, auch diese Norm, was Behaarung angeht, und wie ein Mann auszusehen, wie ein echter Mann auszusehen hat, wie eine echte Frau auszusehen hat, etwas, das, sehr, sehr stark Transmenschen betrifft und worunter eben im Zweifelsfall sehr stark Transmenschen leiden, weil es eben gesellschaftlich immer noch so stark geschlechtsbinär aufgeteilt ist. Und deswegen ist eine Person wie Alok, die nicht binär ist und auch eine gender-nonkonforme Ästhetik zeigt, auch eine Person, die leider sehr viel Hass erfährt dafür, weil es sozusagen eben nicht nur darum geht, Schönheitsnormen oder weil eigentlich nur durch die persönliche Ästhetik, den persönlichen kreativen Ausdruck, nicht nur Schönheitsnormen in Frage gestellt werden, sondern auch Geschlechternormen gleichzeitig.
Es ist auf jeden Fall ein schwieriger Weg, den wir noch zu gehen haben als Gesellschaft. Und ich bin ganz froh, dass wir Feministinnen da vielleicht schon ein bisschen vorangekommen sind. Und ich habe wirklich, als ich das Buch von Franzi in den Händen hielt und durchgeblättert habe und gelesen habe, habe ich gedacht, das ist das Buch, auf das ich die letzten 30 Jahre gewartet habe. Seit ich diese Geschichte mit der Monobraue hatte, seit ich bemerkt habe, wie eben Mobbing schon in der Schule, in der Grundschule aufgrund von Körperbehaarung passiert und da schon so ein ganz großes Unbehagen auch hatte, habe ich auf dieses Buch gewartet eigentlich und bin sehr, sehr froh, dass sie es geschrieben hat. Das ist eine große Empfehlung an der Stelle auch.
Absolut, finde ich auch. Kann ich mich nur anschließen. Ja, wir haben jetzt einige Häkchen gemacht, einige Boxen abgetickt sozusagen. Genau, und vielleicht kann diese Sendung ja so ein kleiner Auftakt auch für euch sein. Wir würden uns sehr freuen, wenn euch diese Sendung gefallen hat, wenn ihr sie zum Beispiel einfach weiterleitet an FreundInnen, Bekannte und Familie. Das hilft uns nämlich sehr, dass auch andere Menschen den Lila-Podcast entdecken.
Und was uns auch hilft dabei, diese Sendungen machen zu können, ist tatsächlich ganz schnödes Geld. Wir haben es vorhin festgestellt, wir leben immer noch im Kapitalismus und um in diesem Kapitalismus klarzukommen, brauchen wir Geld. Und wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, zum Beispiel auch unabhängiger von Werbung zu werden, freuen wir uns sehr, wenn ihr mal auf unserer Webseite vorbeischaut oder in den Shownotes auf den Link klickt. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt, zum Beispiel Abos bei Steady, bei Patreon oder bei Apple Podcasts oder auch eine einmalige Unterstützung aufs Konto oder bei PayPal. Vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützen und damit ermöglichen, dass wir auch in 2 Wochen wieder zu hören sind.
Also vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Macht es gut.
Bis zum nächsten Mal.
Produktion von Haus 1.